Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Dietmar Engel. Eigentlich sollte das Einheits- und Freiheitsdenkmal am 3. Oktober neben dem Berliner Stadtschloss stehen, aber erst hatten seltene Fledermäuse das Projekt verzögert, dann kam Corona und schließlich hat die Stahlbaufirma Insolvenz angemeldet. Dazu rbb24 Inforadio-Reporterin Oda Tischewski.
Im Grunde ist alles fast in trockenen Tüchern. Die gigantische Edelstahlschale, die einmal das Freiheits- und Einheitsdenkmal werden soll, zu 85% fertig und auch bezahlt vom Bund. Doch nun wurde bekannt, die Stahlbaufirma Rohlfing in Ostwestfalen ist seit Anfang Dezember 2023 gar nicht mehr zuständig für das Projekt. Der Vertrag wurde von Seiten der künstlerisch verantwortlichen Arbeitsgemeinschaft nämlich gekündigt. Warum? Johannes Miller, Gründer der beteiligten Kreativagentur Miller und Partner, fasst seine Sicht zusammen.
Die Heinrich Rohlfing GmbH hat vor mehr als einem Jahr begonnen, ihre Tätigkeit am Freiheits- und Einheitsdenkmal einzustellen und hat unberechtigte Mehrforderungen gestellt und versucht, durch die Einstellung der Arbeiten Druck auszuüben.
Der Stahlbauer Richard Rohlfing hält dagegen. Die Arbeitsgemeinschaft schulde ihm Geld, weil durch Verzögerungen und Änderungen, die nicht er zu verantworten habe, mehr Kosten entstanden seien und die wolle sie sich nun sparen.
Und das beste Beispiel ist, wo es dran hapert, bis heute hat die Arbeitsgemeinschaft uns nicht den Endfarbton vorgegeben. Im Dezember 22 waren sie hier mit einer riesigen Truppe von 6 bis 8 Leuten. Gucken sich die Musterflächen an, die wir angelegt haben. Ach ja, hier noch ein bisschen mehr Gold, ein bisschen mehr Weiß. Nur so wurden wir nicht fertig. Und deswegen hat das Ganze hier rumgestanden. Sonst wären wir schon im letzten Sommer fertig geworden. Am 3. Oktober hätte Einweihung sein können.
Johannes Miller dementiert das. Der Stahlbauer sei ganz ohne das Verschulden seiner Agentur in Verzug geraten. Die Fronten sind verhärtet. Und wie es mit dem fast fertigen Denkmal weitergehen soll, ist strittig. Denn auch wenn die Schale vom Bund bereits bezahlt worden ist, noch steht sie in der Werkshalle von Stahlbauer Rohlfing in Ostwestfalen. Nach eigenen Angaben haben Miller und Partner zwar eine neue Stahlbaufirma gefunden, die übernehmen soll, aber die müsste das 120 Tonnen schwere Denkmal erst einmal abholen. Ohne die technische Unterstützung des Hallenbesitzers? Schwierig. Dennoch ist Johannes Miller zuversichtlich, dass genau das in den nächsten Wochen passieren werde. Der geplante Einweihungstermin werde dann zwar vermutlich um einen Monat verpasst, aber eben nur knapp, so Miller.
Ich möchte jetzt nicht über Termine sprechen. 2024 wird es fertig sein.
Die geplante Einweihung des Einheitsdenkmals am Tag der Einheit 2024 ist damit aber wohl vom Tisch.
Das war der Bericht von rbb24 Inforadio-Reporterin Oda Tischewski. In Berlin wurden zuletzt am vergangenen Sonntag die Wahlurnen aufgestellt, Teilwiederholung der Bundestagswahl. Aber nach der Wahl ist ja vor der Wahl. Im Juni wählt ganz Europa. Die Initiative Erstwahlprofis will Interesse dafür gerade bei den Jüngeren wecken. Sie bildet deshalb junge Menschen in Seminaren für den Einsatz als Wahlhelfer aus. Kirsten Buchmann berichtet.
Wahlbezirk 10101 steht an einer Tür im 3. Stock des Heinrich-Schliemann-Gymnasiums in Prenzlauer Berg. In dem Raum dahinter proben 23 Schülerinnen und Schüler aus den 10. Klassen und der Oberstufe die Abläufe in einem Wahllokal. Die Erstwahlprofis-Workshop-Leiterin Anna Bock schlüpft dabei in die Rolle einer Wählerin. Schülerinnen und Schüler übernehmen ihr gegenüber Aufgaben von Wahlhelfern.
Ich habe hier eine Wahlbenachrichtigung von 10101, bin ich richtig?
Wunderschön, das ist genau das richtige Wahllokal, da haben Sie sich gut eingefunden. Wir bräuchten auch mal kurz Ihren Personalausweis.
Dann werden wir hier einmal bei dem Stimmzettel nur eine Stimme bitte abgeben und viel Spaß beim Wählen.
Okay, danke schön.
Die 23 Gymnasiastinnen und Gymnasiasten spielen im Workshop die Aufgaben von Wahlhelferinnen und Wahlhelfern durch. Für sie gibt es viele Gründe, bei der kommenden Europawahl aktiv mitmachen zu wollen.
Ich denke, man sollte sich politisch engagieren in unserem Land.
Wahlhelfer stehen da ja immer, also das habe ich ja auch mitbekommen, als ich mit meinen Eltern vielleicht mal im Wahllokal war. Jedoch, was wirklich die Aufgabe ist, wie viel Verantwortung auch dahinter steckt. Man hat das ja auch bei den Berlin-Wahlen beim Bundestag gesehen vor ein paar Jahren, wie viel schiefgehen kann. Und jetzt ist es umso wichtiger, dass nichts mehr schief geht.
Europa ist auch in den einzelnen Ländern wirklich entscheidend. Und die Entscheidungen, die da getroffen werden, haben auch einen großen Einfluss auf unser persönliches Leben.
Meine Eltern sind sogar Nichtwähler. Vielleicht hat mich das auch so ein bisschen bewegt, sag ich mal, wirklich dann was zu tun.
Über die Resonanz für die jeweils zweitägigen Wahlhelfer-Workshops an ihrer Schule freut sich Nora Lindner, Politik- und Deutschlehrerin am Heinrich-Schliemann-Gymnasium. Rund ein Viertel der Angesprochenen habe sich für einen der insgesamt 3 Workshops an ihrer Schule angemeldet.
Ich habe tatsächlich alle gefragt, die teilnehmen könnten, weil sie zum Wahlzeitpunkt 16 sein werden. Und ich habe 75 Rückmeldungen aus der Oberstufe und von den 10 Klässlern, was mich beeindruckt hat, dass so viele das freiwillig machen wollen.
In ihrer Rolle als Wählerin wirft Sozialarbeiterin Anna Bock ihren Stimmzettel in die Wahlurne am Heinrich-Schliemann-Gymnasium. Mit dem Ergebnis dieses Workshops ist sie zufrieden.
Vielen Dank. Schönen Wahltag. Okay, das war super.
In Berlin insgesamt will Anna Bock von Seiten der Erstwahlprofis 300 junge Wahlhelferinnen und Wahlhelfer für die Europawahl rekrutieren. Sie wirbt gerade bei den Jüngeren dafür.
Das ist ja das Neue bei der Europawahl in diesem Jahr, dass alle ab 16 bereits wählen dürfen und somit auch alle WahlhelferInnen ab 16 das machen dürfen.
Noch sind laut der Initiative Erstwahlprofis in Berlin Workshop-Plätze frei. Sie sind offen für weitere Schulen, die sich melden.
Der Bericht von Kirsten Buchmann war das. Nach Brandenburg. Was macht man, wenn das Herz stockt, der nächste Rettungswagen aber gerade im Einsatz oder weit weg ist? Jede Minute zählt, deshalb haben Landkreis Havelland, Kreisfeuerwehrverband und die Havelland-Kliniken jetzt ein dreistufiges System mit Ehrenamtlichen installiert. Es ist in dieser Form deutschlandweit einmalig. RBB24-Reporterin Heike Schüler berichtet.
Familie Schulze wohnt in Kleinwudige, kaum 100 Einwohner. Ihre 11-jährige Tochter Fea lag vor 4 Wochen plötzlich bewusstlos auf dem Fußboden, erzählt Vater Oliver Schulze.
Verkrampfend, zitternd und kaum Luft holend. Sie war schon völlig apathisch, eigentlich auch nicht mehr bei mir. Derzeit habe ich dann nebenher schon mit dem Rettungsdienst halt telefoniert. Und die mir aber dann gesagt haben, dass ich mich ja nicht weiter darüber wundern müsse, wenn jetzt erstmal die Feuerwehr schneller da ist als ein Rettungswagen.
Im selben Dorf wohnt Felix Menzel. Er ist Bürgermeister der Gemeinde Milo und Feuerwehrmann. Und er hat zusätzlich eine spezielle App auf dem Smartphone, die Cut-Retter-App.
Ich war zu Hause, habe gekocht mit meiner Frau. Auf einmal kam eine Handyalarmierung, ja, ein Einsatz, 4 Häuser weiter. Jacke über, Schuhe an, hingerannt, rein ins Haus, die Talfunktion von dem Mädchen halt überprüft, konnte den Vater beruhigen und habe die ersten Minuten überbrücken können, bis dann die anderen First Responder kamen und dann später auch der Rettungsdienst mit dem Notarzt.
Cut-Retter kann jeder normale Bürger werden. Als Ersthelfer werden Sie beim 112-Notruf über eine App informiert, wenn in der unmittelbaren Nachbarschaft ein Notfall ist. Der 11-jährigen Fea geht es inzwischen wieder gut. Doch manchmal geht es um Leben und Tod. Bei Herzflimmern zum Beispiel zählt jede Sekunde. Da hilft ein Defibrillator, den auch Laien bedienen können. Darum installieren derzeit selbst kleinste Gemeinden solche Defis an öffentlichen Gebäuden. Die dritte Stufe des Rettungssystems sind First Responder, freiwillige Feuerwehrleute, speziell geschult. 64 neue First Responder erhielten gestern Abend im Haveltor-Kino Rathenow ihre Urkunde. Fast 200 stehen nun im Havelland bereit. Für alles zusammen stellt der Landkreis Havelland 100.000 Euro pro Jahr bereit. Fast 300 Cut-Retter gibt es schon, aber er sucht weitere Bürger. Oliver Schulze aus Kleinwudige, der Vater der 11-jährigen Fea, will jetzt schon mitmachen.
Ich kann mir jetzt nach dem, was ich erlebt habe, sehr gut vorstellen, dass ich mich da selbst ausbilden lasse und dass ich da mehr drüber erfahre.
Sagt Oliver Schulze aus dem Havelland, RBB24-Reporterin Heike Schüler informierte. Und zum Schluss nochmal nach Berlin. O Tannenbaum, wie braun sind deine Blätter? Weihnachten ist ja nun schon fast 2 Monate her, aber noch immer liegen auf Berlins Bürgersteigen alte Weihnachtsbäume rum. Wann die endlich verschwinden, berichtet RBB24-Reporter Karl Winterhagen.
Letzter Termin für die reguläre Weihnachtsbaumsammlung der BSR war der 20. Januar. Bis dahin hatte die BSR schon rund 305.000 Bäume gesammelt und danach einen Weihnachtsbaum-Entdecker-Service eingerichtet.
Damit kann man online oder auch telefonisch Baumfundorte melden und unsere Müllabfuhr, die nimmt die verspäteten Bäume dann bei ihren normalen Restabfalltouren mit.
Erklärt BSR-Sprecher Sebastian Harnisch. Gemeldet werden können die Bäume noch bis Anfang März. Aber es komme auch schon mal vor, dass noch im Mai irgendwo ein Baum entdeckt wird. Entlang des Gehwegs auf dem Kaiserdamm liegen noch zahlreiche Tannen. Auch vor dem Café von Jean. Der weiß schon gar nicht mehr, wie lange der Baum da liegt. Aber er würde sich freuen, wenn er weg wäre.
Ja, würden weniger Hunde vor die Tür machen, sagen wir so.
Also probieren wir es doch gleich mal aus.
So, Fundort, Kaiserdamm 15. Bitte den Fundort beschreiben. Dann einmal Tannenbaum, ja. Auf dem Gehweg. Anzahl der Bäume 1 bis 3. Absenden.
Das war's schon, ne?
Ach so, ja, super.
Am Freitag sollte es soweit sein, dann wird dort der Restmüll eingesammelt und der Baum gleich mit. Laut BSR landen erfahrungsgemäß etwa 5% der Berliner Weihnachtsbäume nach der regulären Sammlung auf der Straße. Das kann verschiedene Gründe haben, sagt Sprecher Sebastian Harnisch.
Wahrscheinlich haben manche Leute wirklich den regulären Abholzeitraum im Januar verpasst und ihre Weihnachtsbäume schlichtweg zu spät rausgelegt. Oder es gab bei der regulären Abholung auch Verzögerungen, zum Beispiel weil Wege zugeparkt waren oder vielleicht mal Bäume übersehen wurden. Manchmal können Weihnachtsbäume bei der regulären Abholung auch deswegen nicht mitgenommen werden, weil noch Baumschmuck dran ist oder Töpfe.
Wer jetzt immer noch einen Baum im Wohnzimmer stehen hat, möge ihn bitte zu einem Recyclinghof bringen, rät die Stadtreinigung. In die Biotonne, so Sebastian Harnisch von der BSR, gehört der Baum jedenfalls nicht. Und auch keine Lösung ist die ganz eigene Art der Weihnachtsbaumentsorgung, an der sich am Montagabend in der Rigaer Straße 4 vermummte Personen probierten. Die hatten laut Polizei nämlich 20 Tannenbäume auf der Straße gesammelt und versucht, sie anzuzünden. Ohne Erfolg. Jetzt ermittelt der Staatsschutz.
Karl Winterhagen berichtete, und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.